Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Couragecasts, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Heute folgt Teil 2 des Gesprächs mit Martin Janning, dem leitenden Psychologen des Caritas Kinder- und Jugendheimes in Rheine im Münsterland. Wir sprechen darüber, wie Elternarbeit funktioniert mit Müttern und Vätern, die ihren Kindern körperliche oder seelische Gewalt angetan haben. Außerdem unterhalten wir uns über emotionale Misshandlung, die in unserer Gesellschaft unterschätzt wird, und darüber, was die Politik tun kann, um die Strukturen im Kinderschutz zu verbessern. Hier noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen auch über Gewalttaten, durch die Kinder und Jugendliche traumatisiert wurden. Herr Janning, welches sind die größten Herausforderungen an Sie als Psychologen in der täglichen Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen?
Also unmittelbar tagtäglich braucht es viel Konzentration und viel Achtsamkeit, viel Wachheit, viel Mut und Entschlossenheit, aus den Augen des Kindes zu sehen und zu überlegen mit allen Beteiligten, was sind die nächsten richtigen Schritte. Und das muss manchmal schnell genug gehen und trotzdem in Ruhe gehen. Und dass alle Schritte, die wir gehen, auch wirklich gut sind für ein Kind. Und es immer wieder überlegen. Das ist eine alltägliche Herausforderung, die wir haben. Darüber hinaus ist natürlich eine Herausforderung, die wir als Heim haben bei uns, dass wir es auch immer wieder mit Ideologien zu tun haben. Dann können wir nicht nur gucken, was braucht dieses Kind, was hat es uns schon gezeigt. Wir haben damit zu tun, dass Menschen sagen, Blut ist dicker als Wasser und jede Familie ist besser als das beste Heim. Oder jedes Kind muss zu seinen leiblichen Eltern zurück und solche Dinge. Oder jedes Kind braucht doch Besuchskontakt, das ist doch für alle gut.
Ideologien eben auf Seiten der anderen Akteure,
die auf den Seiten Kindern anderer Akteure, sogar auch auf Seiten von Fachleuten,
Familiengericht.
Genau. Ja, richtig. Was durchaus verständlich ist, weil jeder eine eigene Kindheit hatte und viele denken, mein Gott, wenn man mich damals von meinen leiblichen Eltern getrennt hätte, das wäre ja ganz schrecklich gewesen. Und wenn wir das da hinein projizieren, dann verstehen wir diese Kinder nicht. Wir würden aber sagen, es geht gar nicht um Ideologien, es geht darum, ja, Kinder zu untersuchen. Wie können wir von den Kindern erfahren, was die eigentlich brauchen? Dann sind wir nicht auf der Ebene von Hypothesen und Ideologien, sondern sind wir bei Aussagen und bei Belegen, die wir eigentlich haben. Und das kostet doch enorm viel Kraft, wenn wir mit Jugendämtern zu tun haben oder eben Gerichten, genau wie Sie es gerade gesagt haben. Aber diese Arbeit in Jugendämtern und die Herausforderungen, die für die Weiterentwicklung bei Jugendämtern geht, sind, glaube ich, noch sehr, sehr groß.
Wenn wir noch mal kurz zurückgehen, Sie haben gerade gesagt, also herauszubekommen, was für das Kind am besten ist, wenn Sie also mit dem Kind arbeiten. Wie machen Sie das, um das herauszubekommen? Fragen Sie das Kind, möchtest du am liebsten zu deinen Eltern zurück?
Ja, das würden wir niemals ein Kind fragen, möchtest du zu deinen Eltern zurück, weil es ein Kind völlig überfordern würde, wenn es den Eindruck hätte, ich muss mit 5 Jahren entscheiden. Das geht gar nicht. Es kann das nicht überblicken. Es weiß auch nicht um die Alternativen. Es kann auch nicht Zukunft überschauen. Wir würden allenfalls mal fragen, Mensch, weißt du, uns interessiert einfach deine Meinung. Und wenn es mal nur nach dir gehen würde, wie wäre es denn dann? Und so machen wir zum Beispiel ein Interview mit einer Familienwunschprobe und würden sagen, ach, weißt du, ich mal ein Haus, ein Traumhaus für dich. Und da wird es mal nur nach dir gehen und nach niemand anderem. Und wer sollte denn mal in diesem Traumhaus wohnen? Und dann malen wir es selbst da rein. Und dann fragen wir, wer sollte denn noch in einem Haus wohnen, wenn es mal nur nach dir gehen würde? Und dann würde die sagen, ja, die Alina, die bei mir in der Gruppe arbeitet. Und dann würden wir uns erkundigen und sagen, Mensch, kannst du mir sagen, warum wohl? Was ist denn bei dir eigentlich so toll? Und dann würde sie sagen, ach, die bringt mich immer ins Bett und die versteht mich wirklich und die hört mir immer zu. Und die massiert mir immer so schön den Rücken, das mag ich so gerne und irgendwie solche Dinge. Und wer würde denn noch wohl da wohnen, wenn es nur nach dir gehen würde? Und dann käme vielleicht noch ein Hund dazu. Und dann würden wir uns eigentlich ja wundern und sagen, Mensch, warum wohl der Hund? Was gibt der denn wohl? Ja, der ist so flauschig und der passt auf mich auf und der beschützt mich immer. Und dann wissen wir, dieses Schutzthema wird auf ein Tier übertragen. Und wir würden sehen, da kommen Papa und Mama ja gar nicht vor. Und dann würden wir fragen, jetzt würden wir noch nicht zurückmelden, wir würden fragen, wer soll ich denn mal besuchen kommen? Und dann würde das Kind sagen, ja, Tante Rosi soll mich besuchen kommen oder meine Freundin sowieso. Und dann kommt die Mutter immer noch nicht vor. Und dann würden wir als drittes wenn wir alles uns bei allem uns erkundigt haben, wenn wir fragen, wer sollte ich denn auf keinen Fall besuchen kommen? Gibt es denn so jemand auch? Und dann sagt ein Kind zum Beispiel, mein Papa soll auf gar keinen Fall kommen. Und dann fragen wir, warum das denn vielleicht wohl, was das ist. Und dann sagt das Kind, weil der mich immer geschlagen hat und weil der immer böse mit mir ist. Und der hat auch Mama geschlagen und der hat die immer ganz doll ausgeschimpft, sowas. Und dann würden wir Schritt für Schritt etwas eben erfahren aus der Sicht des Kindes. Und am Ende würden wir fragen, wenn das Kind es gar nicht gesagt hätte, sag mal, müssen wir noch irgendwo gucken, wo Mama bleibt? Und dann könnte es sein, ach ja, die darf mich vielleicht auch besuchen, aber nicht so oft. Oder der bauen wir ein Haus, dass es der besser geht, weil wir erfahren haben, dass die vielleicht drogenabhängig ist und dass man sich immer um die kümmern muss. So, und da sollen, ja, und die soll da wohnen und dann soll die gut verseucht sein. Auf diese Weise erfahren wir etwas von dem Kindeswillen, ohne es zu fragen, so wie man Erwachsene fragen würde. Wir wären in dem Wunsch und wir wären im Konjunktiv und wir wären fast spielerisch dabei. Und es könnte sagen am Ende, wem es wohl noch Liebesherzen geben würde. Und wir erfahren was zum Kindeswillen und zu seinen Wünschen.
Und warum fragen Sie nicht direkt?
Wenn wir direkt fragen würden, möchtest du bei Mama oder Papa wohnen, ist das Kind eben überfordert. Und es, wir würden suggerieren, als könnte es das schon mit 5 Jahren entscheiden. Mir hat ein traumatisierter Mann erzählt, dass er mit 14 Jahren vom Jugendamt gefragt wurde, möchtest du eigentlich jetzt in der Familie bleiben oder nicht? Und der ist schwer traumatisiert worden, mehrfach, ganz schwer traumatisiert worden. Und er sagte, er hätte es unmöglich empfunden, dass das Jugendamt das fragt. Die haben doch gesehen und die hätten es wissen müssen, dass das bei dem Kind nicht geht. Aber er hatte keine Alternative, er konnte sich nicht vorstellen, was sonst passiert. Er hätte Angst davor, wenn er sagen würde, ich möchte nicht mehr bei meinen Eltern wohnen, dass die dann böse auf ihn gewesen wären, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Und er hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, welche Alternativen es gegeben hätte. Mhm. Selbst bei einem 14-Jährigen ist das schon eine überfordernde Frage. Und es ist Aufgabe von Erwachsenen und vom Jugendamt, Kinder zu schützen. Das ist nicht delegierbar an Kindern. So wichtig es auch immer ist, den Kindeswillen zu berücksichtigen und auch Kinder zu beteiligen oder Kinder anzuhören oder Kinder wenigstens mal zu sehen. Und das machen wir auch bei uns im Kinderheim. Aber man darf sie nicht überfordern und so tun, als könnten sie schon Entscheidungen treffen, die nur Erwachsene treffen müssen.
Sie arbeiten ja aber dennoch mit Eltern in Ihrer Einrichtung. Wie funktioniert diese Elternarbeit und wie kommen Sie an die Eltern heran?
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Also was wir in allen Lehrbüchern lesen, ist, wie wichtig es ist, Eltern wertschätzend und mit Respekt zu begegnen. Und das tun wir auch. Und wir trennen die Person von der Tat. Und die Tat wertschätzen wir natürlich nicht. Und dafür kriegen die keiner da Respekt. Aber als Person natürlich. Die Elternarbeit, also Grundlage der Elternarbeit ist, sie zu gestalten am Wohl des Kindes, am Kindeswohl zu gestalten und nicht an den Elternrechten zu gestalten. Denn wenn wir uns fragen würden, was braucht wohl ein Kind? Wie würde ein Kind mich wohl beauftragen? Was soll ich mit diesen Eltern tun oder klären? Oder wir würden gucken, was braucht ein Kind noch von diesen Eltern? Dann würde es uns in den meisten Fällen sagen, es wäre so gut, wenn Mama und Papa zugeben würden, was sie gesagt haben, was wir mit mir gemacht haben. Es wäre so gut, wenn die Verantwortung übernehmen würden. Natürlich sagt ein Kind nicht Verantwortung übernehmen, das ist klar. Aber das würden sie sich wünschen, dass die dazu stehen, was die gemacht haben. Und wenn die sehen würden, was es mich gekostet hat, wenn die sich einfühlen könnten in mein Leid, das sie mir angetan haben. Und wenn es denen in dem Sinne um meiner selbst willen leid tun würde, und sich nicht entschuldigen würden und sich nicht rechtfertigen würden. Denn Entschuldigung und Rechtfertigen sorgt ein zweites Mal dafür, dass Kinder aus dem Blick geraten. In der Misshandlung und in der Vernachlässigung waren sie nicht im Blick. Und jetzt sind es wieder die Eltern, die in den Blick geraten sollen, wenn sie Schuldgefühle haben oder sich rechtfertigen wollen. Sondern dass sie dazu stehen und denen erlauben, dass die mit Menschen zusammen sind, die das gut mit denen machen können. Das wäre das, was die Kinder sich wünschen. Jetzt ist natürlich die Frage, die große Frage, wie gelingt das mit den Eltern? Natürlich Respekt. Wir beteiligen sie. Und der Anfangskontrakt ist so, dass wir Elternarbeit machen als Angebot. Und wir gucken gemeinsam, wie es ihrem Kind geht und was für ihr Kind auf Dauer gut ist. Und darüber versuchen wir, Kooperation zu erlangen. Elternarbeit im Auftrag des Kindeswohls. Am Anfang geht es darum, dass wir mit denen zusammen die Anamnese erheben, dass wir die befragen, natürlich auch nach deren Wünschen und so weiter, ganz ohne Frage. Ein ganz entscheidender Schritt ist, wenn wir mit denen über deren eigene Geschichte sprechen. Denn so heterogen die Gruppe auch ist der Herkunftseltern, so homogen ist sie in der Hinsicht, dass sie alle selber traumatische Erfahrungen hinter sich haben. Und dann erzählen sie uns davon, dass der eigene Vater die Mutter verprügelt hat und sie selbst auch, wie er den Schläger angedroht hat, wie er versucht hat, ein anderes Kind zu ersticken mit dem Kind und viele andere Geschichten oder von der Mutter, die sich nicht gewehrt hat. Und wenn wir dann zum Beispiel sagen, sagen Sie, wie wäre das eigentlich für Sie gewesen, wenn Ihr Vater dafür Verantwortung übernommen hätte? Und wenn Ihr Vater gesagt hätte oder heute noch sagen würde, weißt du, das stimmt. Ich habe dich wirklich so verprügelt früher. Du musst wahnsinnige Angst gehabt haben und Angst gehabt haben, dass du stirbst oder dass Mama stirbt. Das war furchtbar und ich sehe heute, wie viel Angst du gehabt hast und wie schwer du es in deinem Leben hattest und auch heute noch hast und keinem vertrauen kannst. Das tut mir leid. Und du hättest einen Vater gebraucht, der respektvoll mit dir umgegangen wäre und der dich niemals geschlagen hätte. Und wenn wir auf diese Weise bei den leiblichen Eltern nur mal die Idee benennen, dann werden viele leibliche Eltern ganz still und beruhigt und erleichtert und spüren selber, wie wichtig es gewesen wäre, eine Mutter oder einen Vater gehabt zu haben, die danach Verantwortung übernommen hätten. Und darüber sprechen wir. Und natürlich auch darüber, dass es gut gewesen wäre, wenn sie von vornherein gar nicht misshandelt worden wären. Ein idealer Vater oder eine ideale Mutter, wie sie sich das gewünscht hätten, hätte natürlich niemals misshandelt und hätte geschützt und wäre fürsorglich gewesen. Aber an diesen Stellen erreichen wir die Eltern und sie sind oft sehr berührt. Da müssen wir sie gar nicht lange nachfragen. Dann kommen sie von sich aus auf die Idee und sagen, so eine Mutter möchte ich nicht sein für meine Tochter. Und wir geben denen die Chance, mit denen zusammen einen Verantwortungsbrief zu entwickeln. Und mindestens jede dritte Familie, wenn nicht sogar jede zweite, nach Erfahrungen der Gruppenpädagogen, ist bereit, so einen Verantwortungsbrief zu schreiben. Viel, viel mehr, als wir eigentlich denken. Mhm. Und ich muss zugeben, als ich selber auch gedacht habe. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele sich darauf einlassen. Und dann schreiben diese Eltern ihren eigenen Kindern, die bei uns untergebracht sind, einen Verantwortungsbrief. Zum Beispiel, liebe Susi, ich möchte dir erklären, warum du jetzt hier bist und wie es mit dir weitergeht. Es stimmt wirklich, dass ich dich früher angeschrien habe und dich oft alleine gelassen habe. Und du musst viel Angst gehabt haben, dass keiner kommt. Das tut mir sehr leid. Und ich sehe, wie es dir damit gegangen ist. Mhm. Und du hättest auch eine Mutter gebraucht, die fürsorglich mit dir gewesen wäre und die dich niemals anschimpft. Und die dir zuhört und guckt, was für dich richtig gewesen wäre. Und die gesehen hätte, dass du einfach nur Hunger hattest oder dass du mal in den Arm genommen werden wolltest oder dass du wolltest, dass ich mich um dich kümmere und dich sehe. Und das ist sehr schade, dass ich das nicht gemacht habe und ich kann es leider heute auch nicht. Ich kann für dich keine Mutter sein, die so für dich sorgt, wie du es eigentlich brauchst. Und ich wünsche mir sehr, dass du Erwachsene findest, die das gut können und bei denen es dir gut geht. Und ich freue mich auch, wenn es dir da gut geht und du darfst die auch nehmen, so wie sie sind. Und da es bei vielen Kindern so ist, dass die auch noch sich um ihre Eltern kümmern und sehr gelernt haben, dass sie ihren Eltern helfen müssen und darin verwickelt sind, was häufig mit Bindung verwechselt wird, fügen diese Eltern dann oft auch noch hinzu und ich kümmere mich jetzt um mich selber. Und ich habe jetzt die Frau Schulte zum Beispiel, die sich um mich kümmert und da gehe ich regelmäßig hin. Und das musst du jetzt nicht mehr tun. Und darum sorge ich mich selber. Das brauchst du nicht zu tun.
Dann sind die Kinder aus der Verantwortung entlassen oder spüren diese Bürde nicht mehr. Und sicherlich ist es auch ein wichtiger Beitrag zur Heilung.
Ja, richtig, absolut. Auch das ist ein wichtiger Heilungsschritt, weil da geht es nicht mehr um die eigenen Bedürfnisse sozusagen, sondern darum, dass sie nicht mehr als Kinder viel zu früh sich um die Bedürfnisse der Erwachsenen kümmern müssen und helfen müssen. Dann sind sie entlastet, sie müssen nicht mehr helfen, sondern können jetzt endlich den Blick auf eigene Bedürfnisse richten.
Aber grundsätzlich ist es schon auch so, dass Sie Besuchskontakte zu den Eltern ermöglichen?
Na, das ist nicht grundsätzlich so, aber in der Phase der Diagnostik ist es natürlich noch oft so, weil wir eine dauerhafte Perspektive für ein Kind entwickeln wollen. Bei den Besuchskontakten würden wir uns sehr, sehr wünschen, dass wir auch da gucken dürfen, was das Kind eigentlich braucht. Und gerettete Kinder oder Kinder, die in Pflegefamilien neue Eltern gefunden haben, brauchen nicht von sich aus Kontakte zu den leiblichen Eltern. So wie es unter Erwachsenen ja auch ist, wenn man neue Beziehungen eingeht, wenn ein erwachsener Mensch eine Beziehung zu einem Mann oder einer Frau eingeht und Paar wird, dann braucht er nicht mehr unbedingt Kontakte oder dann treten auf jeden Fall die leiblichen Eltern ja auch zurück. Natürlich kann es nochmal ganz schön sein, die im Hintergrund zu haben. Aber in diesem Falle sind es ja nicht nur leibliche Eltern, die gut für ein Kind gesorgt haben, sondern die es auch noch misshandelt haben oder die dem Kind nicht gegeben haben, was es braucht und es heute auch nicht können. Und dann wäre es gut, wenn Kindern erlaubt und gestattet würde, eine ungestörte Entwicklung zu nehmen und nicht dauernd Besuchskontakte mit diesen leiblichen Eltern machen müsste. Denn auch das ist so ideologiegefärbt und natürlich auch davon abhängig, dass wir in Deutschland hochgestellte Elternrechte haben, was in Trennungs- und Scheidungsfamilien oft richtig sein kann, auch da Besuche zu haben. Aber das wird oft verwechselt mit den Bedürfnissen von traumatisierten Kindern. Und auch das sollten Richter natürlich sehr genau wissen. Hier geht es nicht darum, Besuchskontakte, Umgangskontakte zu organisieren wie bei Trennungs- und Scheidungskindern. Und für die Identität, für eine gesunde Identitätsentwicklung brauchen die eben nicht die Kontakte mit den leiblichen Eltern, sondern endlich mal eine Trennung, endlich mal eine Sicherheit, dass das nicht mehr nötig ist, damit sie eine neue Identität entwickeln können und zwar so, wie es ihnen selbst und ihrer eigenen Identität entspricht und nach ihren Bedürfnissen geht.
Sind es nach Ihrer Beobachtung eher die Kinder selbst, die Alarm schlagen oder Erwachsene, Jugendamtsmitarbeiterinnen, Lehrkräfte, Nachbarn, die eine Meldung wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung machen?
In den seltensten Fällen sind es die Kinder selbst. Wir wissen, ein Kind braucht etwa 7 Erwachsene, denen es mal zeigt, dass es misshandelt wird, sexuell ausgebeutet, sexuell misshandelt oder emotional schwer vernachlässigt wird. Braucht mindestens 7 Anläufe, bis überhaupt jemand was sieht. Dann kann es mal eine Lehrerin sein, es kann mal im Kindergarten auffallen, manchmal Nachbarn. Häufig in Fällen, in denen schon ambulante Helfer sind, wo es dann sich so zuspitzt, dass ein Verbleib des Kindes nicht mehr zu verantworten ist.
Kann es auch sein, dass ein Kind auf Dauer besser im Heim aufgehoben ist als in einer Pflegefamilie?
Ja, das kann so sein, nämlich dann, wenn die Traumatisierung so schwer gewesen ist, dass sich ein Kind von sich aus nicht mehr auf eine Beziehung einlassen kann. Und wenn die Angst so groß ist und auf Dauer auch bleibt, dann ist es besser, wenn es in Ruhe in einer kleineren Heimeinrichtung groß werden kann, als dass es dauernd wechselt. Und wir haben Kinder, die sind so schwer traumatisiert, dass schon ein 4-jähriges Kind auf Dauer in einem Heim groß werden muss und auch sollte und wird es auch empfehlen. Da würde jeder aufschrecken, jeder Politiker, jeder Fachmann, jeder Soziale würde normalerweise aufschrecken. Das ist nur erklärbar und verständlich, wenn man weiß und sieht, was so ein Kind erlebt hat. Welche schrecklichen Misshandlungen, schreckliche Gewalt unter den Eltern auch passiert ist und was das Kind eben selbst erlebt hat, wo ein 4-jähriges Kind vielleicht nicht mal sprechen kann, weil nie mit ihm gesprochen wurde, wo es nicht laufen kann, weil es nur im Laufstall gewesen ist und keine Möglichkeit hatte, sich weiterzuentwickeln, überhaupt motorisch sich zu entwickeln und keine Lebensbedingungen hatte, die ein gutes Leben ermöglicht hat und vor allem kein Vertrauen hatte. Ganz schwierig wird es vor allem dann, wenn Kinder noch eine sehr starke aggressive Symptomatik haben. Wenn es nicht gelingt, die Angst, also für so viel Beruhigung zu sorgen, dass das Kind nicht mehr so viel Angst haben muss, die es aggressiv ausdrückt. Und wenn die aggressive Symptomatik sehr ausgeprägt ist, auch noch zum Ende der Unterbringung bei uns, dann gibt es viele Fälle, wo eine Pflegefamilie auch damit überfordert wäre.
Also Stichwort Kindeswohlgefährdung, da denkt man ja, ich sage jetzt mal so als Außenstehender, der ja jetzt nicht vielleicht so viel mit dem Thema Kinderschutz zu tun hat, an spektakuläre Fälle, die dann durch die Presse gehen. Ganz Deutschland ist erschüttert, ein Kind wird, dem wird so viel Gewalt angetan, dass es an den Folgen stirbt, körperliche Gewalt oder auch sexuelle Ausbeutung. Bei Kindeswohlgefährdung geht es aber auch um emotionale Vernachlässigung. Wie sieht es damit aus? Also die Spuren sind ja wahrscheinlich auch, wir haben eben darüber gesprochen, wer macht Meldung oder wann wird auf so eine Kindeswohlgefährdung reagiert?
Das ist ein ganz großes Problem und die Mitarbeiter in unserem Kinderheim sagen, dass das am schwersten ist, für diese Kinder wirklich einzutreten. Es gibt eben keine körperlichen Spuren mehr. Die seelische Misshandlung, die Misshandlung ohne Spuren, bringen eben auch so viel Angst mit sich. Und es sind insofern Misshandlungen, weil es auch vom Kind verstanden wird als Bedrohung mit Vernichtung. Und so wäre die Kurzformel für Kindesmisshandlung. Sie haben wirkliche Todesangst. Ein Kind, was eben ein Säugling, der einen ganzen Tag alleine gelassen wird und um sein Leben schreit, hat Todesangst auf Dauer. Und diese Todesangst bestimmt sein ganzes weiteres Leben. Oder ein Kind, was Kot essen muss oder was die eigene Unterhose über den Kopf gezogen kriegt und fast dran erstickt. All diese Formen der Misshandlung, die bei uns ans Licht kommen, die wir erfahren, entweder aus der Akte oder vielfach eben auch in der Untersuchung, das ist viel schwerer, eine gute dauerhafte Perspektive für das Kind zu entwickeln. Oder eben auch, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, sich in ein Kind einzufühlen. Wenn es immer alleine bleibt, wenn es denen nicht gelingt, in einem Kind, was in der Autonomiephase ist, zwischen 2 und 4 zum Beispiel, üblicherweise als Trotzphase bezeichnet, auch den kindlichen Willen zu respektieren, sondern es immer wieder bestraft und nur Gehorsamkeitserwartungen hat und ein Kind nicht mehr bereit ist zu kooperieren. Diese Dinge werden von Fachleuten oder auch von Gerichten nicht so dramatisch beurteilt wie erkennbare Fakten, die von der Gerichtsmedizin belegt worden sind. Und da sind wir leider in Deutschland noch sehr weit von weg, diese emotionale, seelische Vernachlässigung und Misshandlung wichtig genug zu nehmen.
Also auch da können Narben bleiben, die über lange Jahre weiter bestehen.
Genau, die gleichen Narben bleiben wie in den anderen Fällen eben auch. Und lebenslange Narben bleiben. Also ich weiß von vielen Borderline-Patienten, Borderline-erkrankten Erwachsenen, die sagen, ich bin niemals geliebt worden von meiner Mutter. Und die sich fast fragen, sag mal, kann das denn überhaupt sein, dass es nur daher kommt, weil ich nie Liebe erfahren habe und immer Ablehnung erfahren habe? Mich immer als falsches Kind, wo es besser gewesen wäre, ich wäre gar nicht da. Und man kann sich ja vorstellen, dass diese Grundüberzeugung, es wäre besser, wenn es mich gar nicht gäbe, ich bin ganz falsch, ich wäre sehr besser, wenn ich tot wäre. Und allen anderen wird es besser geben, ansonsten auch besser gehen, dass das erhebliche Folgen hat, bis hin zum Suizid. Viele, die sich selber umbringen, weil sie einfach merken, hier auf dieser Welt gibt es keinen Platz für mich.
Welche Folgen hat die Corona-Pandemie, in der vor allem ja im Frühjahr 2020 die Jugendämter kaum Kontakt zu den betreuten Kindern und Jugendlichen hatten? Merken Sie die Auswirkungen jetzt?
Ja, verrückterweise hat das in diesen Gruppen, von denen wir die ganze Zeit sprechen, gerade sehr positive Auswirkungen gehabt. Nämlich, es haben keine Besuchskontakte stattgefunden. Die Kinder sind ruhiger geworden. Viele Kinder haben in dieser Zeit Besuchskontakte zu den leiblichen Eltern, die den Kindern Schlimmes angetan haben. Viele Kinder sind ruhiger geworden, haben auch gar nicht danach gefragt, fanden das sehr entspannt. Einige Kinder haben dann in diesem Gefühl von Sicherheit zum ersten Mal erzählt, was sie erlebt haben, was sonst noch niemand wusste, was nirgendwo dokumentiert worden ist. Die konnten morgens bei den Pädagogen bleiben, konnten mehr Nähe genießen, waren eben nicht im Kindergarten, waren nicht in der Schule und haben die Zeit sehr gut genutzt für sich. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben ein extra Programm aufgelegt. Wir haben für einige eine Zauberschule gemacht. Wir haben eine kleine Minischule gegründet. Wir haben besondere Freizeitaktivitäten, die dann eben noch möglich waren, natürlich möglich gemacht, weil auch im Corona-Lockdown wir natürlich einen Versorgungsauftrag und auch einen therapeutischen Auftrag für diese Kinder hatten, den wir auch weiterhin wichtig fanden und auch eingenommen haben.
Wie kann Kinderschutz wirksam sein?
Das ist natürlich eine politische Frage. Und ich habe eine Stellungnahme gemacht für das Land Nordrhein-Westfalen, wo ich als erstes sehr lange ausgeführt habe, wie wichtig es ist, nicht zu verleugnen. Wir brauchen auch eine Grundlage dafür. Kinderschutz kann dann wirksam sein, wenn wir das wirklich ernst nehmen und bereit sind, hinzugucken. Hinzugucken, was Kinder brauchen, aber auch hinzugucken, und das ist ganz entscheidend in Deutschland, welche Rolle Eltern, leibliche Eltern dabei spielen. Kinderschutz kann nur wirksam sein, wenn wir dann bei Kindeswohlgefährdung oder Kindeswohlverletzung Kinderrechte vor Elternrechte stellen, wenigstens für diesen Teil. Der Artikel 6 ist ein wunderbarer Artikel, der Elternrechte stärkt, und das ist auch richtig so, dass das nicht alles Aufgabe des Staates ist, sondern dass Eltern Verantwortung haben und dass die auch Fehler machen dürfen. Und die müssen nicht ideal sein und es darf auch mal was daneben gehen. Aber für diese Fälle, wo Kinderschutz dringend nötig ist, müssen Kinderrechte vor Elternrechten stehen. Und das hat viele Konsequenzen. Das hat viele Konsequenzen, dass sie wirklich glaubhaft geschützt werden können, dass diese Eltern zum Beispiel keine Besuchskontakte haben mit ihren Kindern, dass es denen nicht gestattet wird. Das bedeutet natürlich bei Kinderschutz, und da haben Jugendämter eine ganz, ganz besondere Rolle. Ja, vielleicht sage ich da noch mal drei Sätze zu, ja, weil das wichtig ist. Ich würde mir wünschen, dass die Arbeit in Jugendämtern eine attraktive Arbeit würde. Dass Sozialarbeiter gut ausgebildet sind und Interesse haben, Kinder zu schützen, also Eltern natürlich zu unterstützen, ganz ohne Frage, aber auch Kinder zu schützen und sich da wirklich fit zu machen. Dafür bräuchten sie aber eine gute fachliche Ausbildung und müssten wissen, was traumatische Erfahrungen sind und was dann Kinder brauchen. Sie bräuchten eine angemessene Fallzahl. Das geht nicht mit 90 Fällen. Wir würden vielleicht sagen, maximal 30 Fälle. Sie müssten ein gutes Team haben. Sie müssten Vorgesetzte haben, die wirklich Kinderschutz wollen. Es wäre gut, wenn sie in einer Stadt sich auch kenntlich machen würden. Natürlich machen sie sich kenntlich, wir sind diejenigen, die Eltern helfen und die dafür da sind. Das ist auch richtig so. Ich würde mir wünschen, dass sie auch kenntlich machen, bitte, liebe Mitbürger, meldet uns doch, wenn ihr etwas von Kindesmisshandlung erfahrt. Ruft uns an und wir freuen uns über jeden Anruf und nicht jeder Anruf wird uns zu viel. Und wir können damit umgehen. Und sie würden in Schulen gehen und Lehrer informieren. Denn wir wissen, dass ja in nahezu jeder Klasse mindestens ein Mädchen ist, was schon mal sexuell grenzüberschreitende Erfahrungen gemacht hat. Und es ist nicht so, dass ein Lehrer das davon ausgehen könnte, dass das in seiner Klasse gar nicht vorkommt. Und dass es Möglichkeiten gäbe, gerade an den Stellen, an denen alle Kinder vorzufinden sind, in Kitas und in Schulen, dass da genauer hingeguckt wird. Aber das gelingt auch nur dann, wenn es Jugendämter gibt, die dann bereit sind und die sagen würden, und wenn ihr was seht, ruft uns an. Wir können damit umgehen. Wir wissen, wie wir Kinder ansprechen. Wir kennen ein Vorgehen nach § 8a, im Kinderschutzparagrafen. Ja, und dann engagiert auch eintreten können. Und es braucht Leute, die engagiert sind und die mutig sind, entschlossene Entscheidungen zu treffen. Und das wäre toll, wenn auch das Jugendämter als ihre Aufgabe sehen und wenn es dann Teams gäbe, in denen man so eine Arbeit auch gut leisten könnte. Mhm. Aber ich glaube, das ist bei dem großen Zeitdruck und bei der noch mangelnden Ausbildung im Moment schwer möglich. Wir könnten das auf gar keinen Fall auf die Sozialarbeiter abwälzen, die jetzt gerade in den Jugendämtern sind. Die tun wirklich oft ihr Bestes. Und es ist eine Wahnsinnsarbeit, die Hilfepläne zu schreiben und das alles zu tun. Da braucht es strukturell und auf Dauer andere Bedingungen in den Jugendämtern, die ja eine besondere Schaltstelle für den Kinderschutz haben.
Sie haben es genannt, also attraktivere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung, besserer Personalschlüssel, weniger Fälle.
Was bessere haben Sie Ausbildung. Genannt?
Bessere Ausbildung, genau. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ja.
In den Jugendämtern selbst. Und darüber hinaus würde natürlich eine gute Vernetzung wichtig sein. Ganz wichtig, dass es Arbeitskreise gibt, zum Beispiel mit dem Kinderschutzbund zusammen, mit Kinderheimen zusammen, mit ambulanten Diensten zusammen, im Idealfall auch mit Richtern zusammen, mit der Polizei zusammen, wo sich Professionen in unterschiedlichen Rollen, die sie auch ausführen dürfen und sollen, auf Augenhöhe begegnen.
Mit dem Deutschen Kinderverein auch.
Natürlich mit dem Deutschen Kinderverein, der sich ja in besonderer Weise für Kinderrechte einsetzt. Da erlebt man eben diesen Mut und die Entschlossenheit, die wir uns auch woanders wünschen würden.
Wir haben eben gesprochen über eine mangelnde Ausstattung der Jugendämter, beispielsweise mit finanziellen Ressourcen. Thema Wirtschaftlichkeit wird ja sehr groß geschrieben. Dabei ist es doch ja wahrscheinlich schon so, dass eben rechtzeitiger Kinderschutz mittel- und langfristige Folgekosten für die Gesellschaft verhindert. Wie ist da Ihre
Einschätzung? Es gibt ja sogar erste Untersuchungen, dass jeder Euro, der in die Jugendhilfe geht, sich mindestens doppelt oder dreifach auszahlt. Das ist erstmal so, aber es ist ja eigentlich ganz verständlich und klar, dass natürlich dann, wenn wir etwas für die psychische Stabilität von Menschen tun können, dass die später auch wieder liebesfähig und arbeitsfähig werden können und auch wieder erziehungsfähig werden können. Und damit sind wir in einem wunderbaren Kreislauf. Was brauchen wir ja, dass wir arbeitsfähige Menschen haben und beziehungsfähige, erziehungsfähige Menschen haben, damit wir nicht in einen Teufelskreislauf kommen. Und jemand, der ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat und der wenig bekommen hat in seinem Leben, der kann nicht so viel abgeben. Und das müssen wir wirklich auch verstehen und auch Verantwortung dafür zeigen. Der kann nicht regelmäßig arbeiten oder längerfristig an einem Arbeitsplatz bleiben. Der kann nicht 8 Stunden jeden Tag arbeiten. Das überfordert den und überlastet den. Das ist so viel traumatischer Stress, dass es einfach nicht geht. Und wenn wir uns wirklich für Erfahrungsberichte traumatisierter oder sexuell ausgebeuteter Menschen interessieren, dann sehen wir reihenweise, wie unendlich schwer das ist, dann noch ein Leben zu gestalten. Und das ist eben auch volkswirtschaftlich teuer.
Welche Rolle spielt Prävention in Ihrer Arbeit?
Ja, wir sind ja nun, wenn Kinder zu uns kommen, an der Stelle, an der schon Misshandlung und so etwas passiert ist. Insofern sind wir nicht an der ersten präventiven Stelle. Aber Prävention spielt insofern eine Rolle, dass wir immer wieder Fachveranstaltungen machen. Und wir möchten informieren darüber. Und wir denken, es ist auch unsere politische Aufgabe, darüber zu berichten, was diesen Kindern schon widerfahren ist und wie man denn Prävention auch verbessern könnte, indem man rechtzeitiger hinguckt, indem man nicht so lange ambulante Hilfen macht, indem man früher eingreift und da etwas beendet. Und wir haben natürlich vieles fachlich dazu beizutragen, was pädagogisch möglich ist, auch in ganz normalen Familien, damit es nicht zu so viel Streitigkeiten kommt, nicht zu so viel Hilflosigkeit kommt, auch bei den Erwachsenen zu nicht so viel Hilflosigkeit kommt, wie man mehr beitragen kann zu kooperativen und demokratischen Strukturen in den Familien. Denn das, was wir mit Heimkindern machen, vieles davon können auch andere Familien sehr gut gebrauchen. Und der Trumpf, den wir haben, ist eigentlich, wenn Familien das machen, dann wird Pädagogik leichter. Denn viele sagen, oh Gott, wir haben schon so viel zu tun, jetzt nicht auch noch Beratung und jetzt nicht auch noch Fortbildung. Und wir würden sagen, okay, das sorgt auch nicht dafür, dass ihr noch mehr tun müsst und dass es noch anstrengender und schlimmer wird, sondern dass ihr vielleicht etwas weniger tun könnt, das Richtige tun könnt. Und es gibt manchmal sehr kleine Schritte, die schon dafür sorgen, dass der Alltag in Familien leichter wird.
Die Arbeit mit traumatisierten Kindern ist emotional ja sicherlich sehr belastend. Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Sie selbst, das gut aushalten können?
Ja, belastend ist es natürlich, wenn wir sehen, was ein Kind wirklich erlebt hat. Und belastend ist es auch, wenn das Kind uns mit diesen Erfahrungen konfrontiert, wenn es uns verwechselt mit den missbrauchenden, misshandelnden Männern oder eine Frau verwechselt mit der entwürdigenden Mutter. Das ist natürlich Alltag, den wir kennen. Wir tun auch viel dafür, dass es Austausch in Teamgesprächen gibt. Überhaupt darüber sprechen zu können, ist nicht zu unterschätzen. Und über alles sprechen zu können. Auch über Dinge sprechen zu können, die einem selbst nicht so gut gelungen sind. Entlastend ist es auch, Ideen zu entwickeln, was man stattdessen tun kann. Sich handlungsfähig zu erleben. Vorbereitet zu sein auf zukünftige Situationen, die schwierig sind. Wenn wir wissen, Mensch, immer abends ist es schwer, wenn das Kind ins Bett muss und dann wird es immer so wütend und wir besprechen zusammen, was es denn eigentlich ist, wie wir das Kind verstehen und beruhigen können. Ja, was vor allem aber gut tut und was erstaunlicherweise in den pädagogischen Gruppen und auch bei den Diagnostikern und Therapeuten vorrangig ist, ist, dass die sehr hoffnungsvoll sind. Das Schöne an unserer Arbeit ist zu sehen, wie Kinder immer mehr auftauen und wie wir sie in hoffnungsvolle Perspektiven entlassen können. Und das ist natürlich eine Arbeit, die uns sehr viel Sinn gibt. Und wo wir nach Hause fahren und denken, ja, so eine Arbeit ist gut, dass wir die tun.
Das motiviert sicherlich sehr stark. Gibt es noch was anderes, was Sie persönlich jetzt sehr motiviert?
Was mich persönlich sehr motiviert? Mich motiviert sehr, ein Team zu haben, die alle zusammen Lust haben, aus der Sicht des Kindes zu gucken, die hoch engagiert sind, wo wir Wir-Gefühle entwickeln haben. Ich bin beeindruckt davon, wie die Pädagogen in den Gruppen immer wieder kreative Ideen entwickeln. So, das ist auch was ich ganz spannend finde. Und ich arbeite 28 Jahre jetzt in dieser Einrichtung und ich arbeite immer noch gerne da. Und ich lerne tagtäglich noch so viel dazu, auch von tollen Ideen, die entwickelt werden, werde auch angefragt. Und wir, ja, das ist ein Projekt von vielen Mitarbeitern zusammen.
Das heißt, Sie werden angefragt, Ihre Erkenntnisse weiterzugeben, wie jetzt zum Beispiel bei dem Seminar morgen.
Genau, ich werde angefragt, Erkenntnisse weiterzugeben oder aber auch zusammen gute Lösungen zu entwickeln. Also natürlich kann ich viele Erkenntnisse weitergeben. Ich habe viele Erfahrungen und so etwas. Aber es ist auch so schön zu sehen, dass die Pflegeeltern, die morgen in dem Seminar sind, und da bin ich mir ganz sicher, auch wieder tolle Ideen haben, die sie in der Praxis entwickelt haben. Und da bin ich fast Sammler. Und ich sammle so gerne tolle Ideen dieser Menschen, die mit Kindern zu tun haben, die das Leben nicht immer leicht machen.
Also nicht nur dem Kind zu hören, auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Seminarteilnehmerinnen, Seminarteilnehmern, Pflegeeltern.
Ja, genau, genau. Okay. Und so stelle ich mir Arbeit auf Augenhöhe vor, dass wir alle unseren Beitrag leisten und uns alle gesehen fühlen und auch gefragt sind. Dass jeder auch gefragt ist in seiner Kompetenz, die er hat und mitbringt und die er auch beitragen kann.
Das klingt gut, lässt sich sicherlich auf viele andere Bereiche, nicht nur im Kinderschutz, übertragen.
Ja.
Vielen Dank, Herr Janning, für das Gespräch.
Sehr gerne.